Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mein Weg als Deutscher und Jude, geschrieben vor 100 Jahren von Jakob Wassermann. Eines der Themen in unserer Sendung, zu der Sie Dirk Fuhrig begrüßt. Wir beginnen mit dem Roman Antichristi von Mito Sanyal. Die Autorin, 1971 in Düsseldorf geboren, hat sich in den vergangenen Jahren in den Diskursen zu Feminismus, Rassismus und Identitätspolitik häufig prominent zu Wort gemeldet. Aber auch als Schriftstellerin. Identity hieß 2021 ihr erfolgreicher erster Roman. Jetzt also ein ähnlich origineller Titel, Antichristi. Ist das etwa die weibliche Form von Antichrist oder spielt Agatha Christie eine Rolle? Carsten Huck erklärt uns die Sache mit einem Blick in die Obsttheke.
Smoothies gehen immer. Sie taugen zum Abnehmen, zum Gesundwerden, erfrischen, trösten und schmecken sogar hin und wieder. In manchen ist Obst, in anderen Gemüse. Man mixt eine Handvoll Zutaten, Schalen inklusive, rot, grün, gelb, in allen lustigen Ampelfarben. Und heraus kommt ein sämiges, dickflüssiges Lifestyle-Getränk, das man in rauen Mengen zu sich nehmen kann, ohne einen Kater zu bekommen und das obendrein zu einer gesunden Darmflora verhelfen soll. In etwa so funktioniert der neue Roman von Mito Sanyal. Ein hippes Konsumangebot, das nicht wehtut. Das knallige Cover verspricht gute Laune. Queen Elizabeth ist darauf zu sehen, umarmt von einem Tiger, der ein bisschen unhöflich wirkt, ganz anders als derjenige, der in Judith Kerrs englischem Bilderbuchklassiker zum Tee kommt. Vermutlich handelt es sich um einen jener Tiger, auf denen die vielarmige indische Göttin Durga gerne reitend dargestellt wird. Durga ist auch der Name der Ich-Erzählerin, einer Drehbuchautorin, die vorübergehend im London der Gegenwart lebt, bevor sich ihr Geschlecht ändert und sie im Jahr 1906, als der Bengale Sanjeev in einem legendären Wohnheim für indische Studenten und Bombenbauer in der Hauptstadt des britischen Empires auftaucht. Durga ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines indischen Vaters. Zu Beginn des Romans scheint alles auf eine Familiengeschichte hinauszulaufen. Sie verstreut die Asche ihrer Mutter Lila, die eigentlich Sigun hieß, in Rheinland-Pfalz.
Die Urne war immer noch halb voll, als es zu regnen begann. Durgas Tante Elisabeth und ihr Onkel Ralf eilten zum Auto zurück. Lilas Freundinnen, die Jack, sehr zu ihrer Befriedigung, The Three Witches nannte, folgten mit flatternden schwarzen Mänteln. Dann kam Dinesh, auf Rosa gestützt, langsam und unsicher, bis Rohan seinen Großvater auf der anderen Seite unterhakte. Das Schlusslicht bildete Durgas Cousin Stanis mit seinem Mann. Stanis beugte sich zu ihr und deutete auf die Urne. »Du weißt, dass das nicht wirklich deine Mutter ist?«
Was und wer in diesem Roman wirklich ist, lässt sich bald immer weniger erkennen. Man kann im Register, sprich Abspann dieses mit filmischen Zitaten arbeitenden Werkes nachschlagen. Die Queen jedoch, die am selben Tag wie Durgas Mutter stirbt und nach deren Tod 12 Trauertage als Zeit in der Zeit ein strukturierendes Element bilden, dementsprechend die Autorin ihr Buch in 12 Kapitel eingeteilt hat, sucht man darin allerdings vergeblich. Der Umstand, dass sie gleich zu Beginn des Romans tot ist, vermag das kaum zu erklären. Denn die hohe Zahl indischer Revolutionäre und Politiker, die Mito Sanyal in ihrem Buch auftreten lässt, sind auch längst gestorben, schon vor der Unabhängigkeit ihres Landes oder spätestens in den 1960er Jahren. Es ist wohl der allerdings etwas läppische Versuch, nachträgliche Gerechtigkeit herzustellen, indem über Freiheitskämpfer jeglicher Couleur viel erzählt wird, die Verkörperung dessen, was sie bekämpften, die Queen als Symbolfigur des britischen Kolonialreichs, aber eine bewusste Leerstelle bleibt. Doch auch Belgiens Kolonialgeschichte kommt zur Sprache. Denn Durga ist nach London gekommen, um an einer antirassistischen Agatha Christie-Neuverfilmung mitzuarbeiten. Und wird mit der Frage konfrontiert, ob nicht der Belgier Hercule Poirot, Agatha Christies legendärer Detektiv, in postkolonialer Zeit mit einem Schauspieler schwarzer Hautfarbe besetzt werden könnte. Bevor das oder auch die Frage, ob Churchill die Rolle des Mörders spielen soll, ausdiskutiert ist, findet sich Durga plötzlich im London des Jahres 1906 wieder.
Aus allen Richtungen kommen Männer mit offenen Jacken über Vintage-Westen auf mich zu. Frauen in langen Röcken mit göttlichen Stopfdetails, die ich sofort für unser Anti-Christi-Filmprojekt kopieren möchte, zeigen mit dem Finger auf mich. Kinder mit geknöpften Schuhen zupfen, nein, ziehen an meinem durchsichtigen Plastikregenmantel. Was ist hier los? Da gibt es nur eine Erklärung. Die Zeitpolizei hat einen Tag Urlaub genommen.
Es bleibt nicht bei einem Tag. Und so setzt sich die Handlung auf zwei Zeitebenen fort. Durga gerät in eine von zwiespältigen Gefühlen getragene Auseinandersetzung mit dem indischen Revolutionär Vinayak Damodar Savarkar, der heute als Vater des Hindu-Nationalismus gilt. Anfang des 20. Jahrhunderts begeisterte er seine Anhänger mit Reden zum Kampf gegen die Kolonialmacht Großbritannien. Gandhi erscheint blass neben ihm. Und auch wenn Durga der Gewaltlosigkeit zuneigt, kann sie sich Savarkars Ausstrahlung nicht entziehen.
»Ha«, rief Savarkar, sprang auf die Wiese, als hätte er einen Schatz auf dem Meeresgrund erspäht, und tauchte mit einem vierblättrigen Kleeblatt wieder auf. »Das bringt Glück«, sagte ich. Seit ich aufgegeben hatte, über Savarkar zu urteilen, hatte sich wieder Alltagszärtlichkeit zwischen uns geschlichen.
Je länger die Lektüre anhält und damit die Verstrickung eines angestrengt ernsten Anliegens in eine aufgesetzt wirkende Screwball-Komödie, desto deutlicher offenbart sich die Schwäche dieses Buches. Die Autorin ist angetreten, um frei nach Cicero zu belehren, zu erfreuen und zu bewegen. Das geschieht aber oft kahlauernd, mit unzähligen Einzelheiten überfrachtet, mit Selbstironie, die irgendwann kokett wirkt, mit endlosem Geschwafel. Die überbordende Gelehrsamkeit der Autorin verdirbt die Geschichte. Und als ob sie das spürt, feuert sie einen Einfall nach dem anderen ab, häuft Details ohne Stringenz übereinander. Hegel kommt vor, Sherlock Holmes tritt auf, viel postkoloniale Theorie entfaltet sich in Dialogform, Krimi- und Filmelemente werden zitiert, IRA und Anarchismus. Es steckt viel Recherche und historisches Wissen in diesem Roman. Immer wieder werden Bezüge zur Gegenwart hergestellt, Diskursthemen aufgegriffen, alles auf der Höhe der Zeit. Aber letztlich wird alles nur schön bunt miteinander verquirlt, weil die Handlung nicht überzeugt und die Figuren nicht tragen. Das Buch ist eine Mixtur. Kein Sachbuch, kein Drehbuch, kein historischer Roman, kein Krimi, kein Essay, sondern alles zusammen. Ein Smoothie, der vielleicht für eine gesunde Moralflora sorgen mag, aber nicht viel mehr. Wer Obst isst und Gemüse, der braucht keine Smoothies.
Gesunde Moralflora. Carsten Huck über Mito Sanyals Roman Antichristi, erschienen im Hansa Verlag, 544 Seiten, 25 Euro. Jakob Wassermann, das war einer der produktivsten deutschsprachigen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens machte den aus Fürth stammenden Schriftsteller bekannt. Die Inka-Erzählung Das Gold von Cajamarca, heute würde man sagen eine kolonialismuskritische Geschichte, ist bis in unsere Tage mitunter Schullektüre. Jakob Wassermann war Jude, das wollten viele seiner Leser nicht so genau wissen. Daher veröffentlichte er 1921 eine Art von Autobiografie, in der er den Antisemitismus in Deutschland genau analysierte. Mein Weg als Jude und Deutscher. Dieses Buch wurde jetzt neu aufgelegt. Der Literaturwissenschaftler Dirk Rodewald hat das herausgegeben und benachwortet und mit mir hier im Studio über Jakob Wassermann gesprochen, der 1934, also nicht lange nach der Machtübernahme Hitlers, gestorben ist. Ich grüße Sie, Herr Rodewald.
Guten Tag.
Deutscher und Jude, ein Begriffspaar, das auch heute wieder, vor allem seit dem 7. Oktober 2023, kontroverse Debatten auslöst. Nicht zuletzt Reihenfolge Deutscher, Jude, Jude, Deutscher. Wie empfand sich Jakob Wassermann denn? Erst Deutscher, dann Jude oder umgekehrt?
Beides gleichermaßen. Ohne Reihenfolge, ohne Prävalenz.
Und was sagt das aus über ihn, über sein Verhältnis zu Deutschland und zum Judentum?
Das sagt eigentlich nur, dass er beides sein wollte und nach seinem Gefühl war, Deutscher und Jude. Nicht deutscher Jude oder jüdischer Deutscher, sondern Deutscher und Jude gleichermaßen. Das wurde ihm aber oft bestritten.
Und deswegen hat er ja auch dieses Buch geschrieben, um dieses Thema zu umkreisen und sich dazu zu äußern. 1921, als der Band erschien, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, war Jakob Wassermann 58 Jahre alt. Wassermann war zu jener Zeit ein bekannter Erzähler in Deutschland, aber er hatte eben damit zu kämpfen, als Jude wahrgenommen zu werden. Wir denken immer, Antisemitismus sei erst mit den Nationalsozialisten ja ab Ende der 20er Jahre so martialisch geworden. Viele Juden dachten ja auch, durch ihre Teilnahme am Ersten Weltkrieg hätten sie sich quasi als echte Deutsche qualifiziert. Aber für Wassermann war die Ablehnung auch in jener Zeit ja manifest und hat ihn sehr, sehr beschäftigt.
Und das war schon früh so und das hat er gewusst und wahrgenommen, nur noch nicht aufgeschrieben. Sondern er hat weiter so geschrieben, gedichtet, erzählt, wie er es für richtig hielt. Da kommen ja auch viele Juden vor in seinen Büchern, ohne dass das irgendwie auffällig gemacht worden wäre in der einen oder anderen Richtung.
Was hat denn seine Berühmtheit damals ausgemacht? Also welches ist denn sein wichtigstes Werk aus Ihrer Sicht?
Das ging ja so Schritt für Schritt. Das erste berühmt gewordene ist, wenn auch vielleicht nur vom Titel her, Die Juden von Zirndorf. Das nächste, wodurch er dann bekannt geworden ist, aber nicht so sehr erfolgreich direkt, ist Kaspar Hauser. Und dann kommt der erste große Erfolg, das Gänsemännchen. Das Gänsemännchen, das im Ersten Weltkrieg sogar als über 500 Seiten als Feldausgabe vertrieben wurde, sodass es mit der Feldpost geschickt werden konnte und dadurch einen großen Erfolg hatte. Das war der größte Erfolg zunächst. Dann kam Laudin und die Seinen und dann der große Wurf, der Fall Mauritius, 1927.
Dass Jakob Wassermann diese Autobiografie geschrieben hat, wo er eben das Thema Deutscher und Jude umkreist, das hat ein großes Echo ausgelöst, vor allem in der literarischen Szene. Er hat viel Post dafür bekommen. Und es gab aber auch Unverständnis. Thomas Mann zum Beispiel, der schrieb ihm eine beredte Epistel, wie Wassermann so ein bisschen spöttelt, die darin mündete, dass Thomas Mann fragte, worüber sich die Juden überhaupt zu beklagen hätten. Das heißt, dass Begreifen der Zurücksetzung der Juden damals war auch bei Intellektuellen wie dem Autor der Buddenbrooks nicht besonders ausgeprägt. Man hat das nicht ernst genommen, die Unterdrückung, die Diskriminierung.
Das stimmt. Das war aber auch wieder etwas, was man nicht hat wahrnehmen wollen. Und die Begründung war dann oft, dass, denkt man nur an Berlin, so viele Ärzte, Juristen und Schriftsteller, Journalisten, Bankiers Juden waren. Sodass Thomas Mann aus seiner in dieser Hinsicht etwas provinziellen Wahrnehmungsweise durchaus der Meinung sein konnte, dass die Juden ja gar nichts sich zu beklagen hätten.
Was war denn das Ziel des Buchs »Mein Weg als Deutscher und Jude«? Jakob Wassermann schreibt, selbst wenn es ihm gelänge, nur 100 Leute in Deutschland dazu zu bringen, anders über die Juden zu denken, dann hätte er schon etwas erreicht. Ein nicht allzu ambitioniertes Ziel, fast schon ein bisschen resignativ.
Ja, im Grunde genommen ist es natürlich resignativ, denn wenn Sie denken an die Aufzählung dessen, was alles vergeblich ist bei den Deutschen. Man kann ihnen die linke Wange geben und sie schlagen auch die rechte. Und sie können tun, was sie wollen. Sie sagen immer, er ist ein Jude. Wenn jemand gut schreibt, warum denn? Ja, weil er ein Jude ist und alles kann. So ungefähr.
Nun hat Jakob Wassermann die Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr erlebt. Man kann sagen, er ist glücklicherweise vielleicht frühzeitig gestorben. Aber
Das stimmt nicht. Er hat die schon erlebt und er hat nämlich in seinen Tagebüchern Kommentare dazu abgegeben, was jetzt passiert. Und notiert im Jahr 1933, dass die Hakenkreuzwut vor Österreich, wo er ja lebte seit 1898, nicht Halt machen würde. Dann müssen wir fort. Gestern besprochen. Das kam nur nicht mehr dazu.
Er hat natürlich sehr seismografisch die ganzen Stimmungen aufgegriffen. Das spürt man ja auch bei der Lektüre dieses Buches, Mein Weg als Deutscher und Jude. Er hat den aufkommenden Faschismus gesehen und hat ihn auch angeprangert. Dirk Rodeweil, Sie geben die Tagebücher und weitere Texte von Jakob Wassermann heraus, kennen das Werk von ihm sehr, sehr gut, haben sich viele Jahre mit ihm beschäftigt. Wie aktuell ist dieser Schriftsteller, der schon 1921 die Feindschaft oder Gleichgültigkeit der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland beklagt hat? Wie aktuell sind seine Texte und speziell natürlich dieser Text.
Eines muss ich dazu sagen, die Leser seiner Romane haben vermutlich die Schrift »Mein Weg als Deutscher und Jude« gar nicht richtig wahrgenommen. Jedenfalls haben sie sie nicht gekauft. Sondern er sollte bleiben, auch sicherlich im Sinne seines Verlages, der erfolgreiche Schriftsteller für das deutsche Publikum.
Seines Verlages Samuel Fischer damals.
Ja, es ist ja kein Zufall, dass der Verlag Samuel Fischer in Wirklichkeit hieß S. Fischer. Das war gewissermaßen ein Zeichen dafür, wir gehören dazu. Wir firmieren nicht als Juden, als jüdische Verleger. Wenn man das nicht nur von Anfang an liest, sondern besonders bis zum Schluss hin verfolgt, dann stellt sich heraus, dass damals, 1921, Jakob Wassermann der festen Überzeugung war, dass für Juden in Deutschland keine Zukunft herrschte. Und das ist etwas, was man leider oft jetzt doch parallel sehen muss. So als wenn das überhaupt nichts anderes geschehen wäre und als wenn jetzt nicht fortwährend dergleichen wieder aufkäme.
Dirk Rodewald, Literaturwissenschaftler und Herausgeber der Texte von Jakob Wassermann. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Das hat mich gefreut.
Und das Buch »Mein Weg als Deutscher und Jude« ist im Waldstein Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 26 Euro. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? So heißt der neue Roman von Martina Hefter. Daraus liest die Schriftstellerin, die 1965 in Pfronten im Allgäu geboren wurde, heute Abend bei uns im Programm. Es geht in dem Buch um sogenannte Love Scammer, überwiegend Männer, die mit Tarnidentitäten auf Datingplattformen Frauen hintergehen. Wegen Geld, aber nicht selten auch wegen eines Aufenthaltstitels via Hochzeit. Martina Hefter sagt dazu im Gespräch mit meinem Kollegen Jan Drees,
das ist eine Form von teilweise organisierten Verbrechen. Es gibt aber auch Einzelpersonen, die das machen und klauen sich Fotos aus dem Internet und basteln sich diese Fake-Profile und suchen sich dann schon im Internet gezielt ein bisschen ältere Frauen aus. Und es gibt leider sehr viele Frauen, die vielleicht in Social Media unerfahren sind, die da auch drauf reinfallen. Und dann wird sehr manipulativ gearbeitet, dass den Frauen gar nicht so viel anderes übrig bleibt, als am Schluss zu glauben, dass es wirklich ein Mensch, der mich begehrt, der mich heiraten will, der will nach Deutschland kommen oder ich kann zu ihm meistens geben, die sich als amerikanische Chirurgen aus oder Zahnärzte und ich kann zu dem reisen und dann passiert immer irgendwas Komisches, dann muss der Mann auf Geschäftsreise und er wird überfallen und dann braucht er zur Aushilfe ein bisschen Geld und das geht dann immer so weiter und dann kommen da sehr hohe Summen zustande.
Kommen wir zu Ihrem Roman. Vielsagend sind ja die Namen Ihres Romans. Da gibt es Jupiter und Juno, wie aus dem Götterhimmel hinabgestiegen. Und es gibt Benu aus Nigeria, der den gleichen Namen trägt wie ein ägyptischer Totengott. Wir haben also eine hoch anspielungsreiche Dreierkonstellation vor uns. Was hat Sie daran gereizt?
Es ging eigentlich davon aus, dass mir der Name Juno gut gefallen hat. Und ich bin ja auch Lyrikerin und ich hatte immer so ein bisschen Scheu, im Roman so in Anführungszeichen normale, profane Namen zu verwenden. Und dann habe ich gedacht, naja, Juno, klar, dann muss es auch Jupiter sein. Und Benu, der kommt auch nochmal von einer ganz anderen Ecke und das ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant. Also Benu entspricht auch dem Phönix aus der griechischen Mythologie und das fand ich dann einfach ganz schön, schön auch einfach vom Klang her. Ich fand, diese Namen klingen natürlich schön und vielleicht ein bisschen schöner als, ich weiß nicht, Brigitte und Stefan oder so.
Martina Hefter, mehr von ihr und den Love Scammern hören Sie heute Abend ab 20.30 Uhr in der Lesezeit im Deutschlandfunk. Ihr Roman »Hey, guten Morgen, wie geht's dir?« ist bei Klett-Cotta erschienen. Der Geschwister-Scholl-Preis wurde heute bekannt gegeben. Er geht in diesem Jahr an die russische Journalistin Katerina Gordeeva. »Nimm meinen Schmerz. Geschichten aus dem Krieg« heißt ihr Buch, in dem sie 24 Frauen und Männer aus der Ukraine, aber auch aus Russland porträtiert. Der Preis wird vom Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Landeshauptstadt München vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Das war's vom Büchermarkt. Forschung aktuell berichtet gleich über eine erfolgreiche Stammzellenbehandlung bei einer Diabetespatientin. Dirk Fuhrig wünscht noch einen schönen Nachmittag.